Ja, ich beginne die Predigt mit dem Predigttext aus Markus 3, die Verse 31 bis 35. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum um sich auf die Jünger, die im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Oh Mann. Familie kann ja sowas von peinlich sein, kennt ihr das? Vielleicht habt ihr es schon wieder verdrängt, aber vor allen Dingen Teenager kennen das, und ich freue mich, dass heute auch welche hier im Raum sind. Die wissen vielleicht, wovon ich spreche. Jeder hat es vielleicht schon mal erlebt. Die dürfen jetzt nichts sagen. Ja, jeder hat es schon einmal erlebt, wie peinlich Eltern oder Geschwister sein können. Vielleicht fällt euch ja eine passende Situation ein. So haben doch Familienangehörige irgendwie immer einen Besitzanspruch. Vielleicht erleben das bekannte Persönlichkeiten mehr als Personen, die ja nicht im Rampenlicht stehen. In den unmöglichsten Situationen können sie hereinbrechen und ihr Bedürfnis nach Aufmerksamkeit stillen. Sich im Glanz des Familienangehörigen sonnen und mit im Rampenlicht stehen. Oder sie brauchen genau gerade jetzt deine Hilfe, obwohl du in einem schwierigen Gespräch bist. Blut ist dicker als Wasser. So benutzen wir oft das Sprichwort, wenn wir sagen wollen, dass uns die Familie über alles steht. Ist das Recht? Ist das ein Recht, welches die Familie einfordern kann? Hat nicht die leibliche Familie von Jesus das Recht, die meiste Zeit von Jesus geschenkt zu bekommen? Hat nicht die leibliche Familie das Recht, ständig die volle Aufmerksamkeit von Jesus zu bekommen? Wie hätten wir eigentlich an Jesus Stelle reagiert? Wenn wir Zitate und Begebenheiten nicht im Zusammenhang sehen, besteht oft die Gefahr, dass wir es völlig falsch verstehen. Unsere Medien übrigens, die arbeiten sehr gerne damit. Da werden Zitate veröffentlicht, die völlig aus dem Zusammenhang gerissen werden. Da werden Teile aus Sätzen herausgeschnitten oder völlig verschiedene Begebenheiten zusammengeschnitten, und zack, wird etwas missverstanden oder bewusst falsch dargestellt. Denken wir mal drüber nach, wie wirkt eigentlich die Begebenheit und die Aussage Jesu auf uns? Wie wirkt die Begebenheit aus uns, wenn wir nur diesen kleinen Ausschnitt betrachten? Entsteht nicht in unseren Köpfen eine Geschichte, die wir uns selbst zusammenbasteln? Wir denken, dass Jesus viel umhergezogen ist und endlich in der Nähe seiner Familie ist. Als ihn dann die Familie besucht, was ja auch irgendwie voll nachvollziehbar ist, als sie ihn besuchen, zeigt er ihnen die kalte Schulter und weist sie eiskalt ab. Lässt nicht diese Begebenheit den Schluss zu, dass wir die Gemeinde über unsere Familie stellen sollen, dass Gemeinde, die Kinder Gottes, alles sind, aber die leibliche Familie nichts? Sollten wir dann nicht genau so handeln, so nach dem Motto, Gemeinde geht vor Familie, ohne Wenn und Aber? Nun, jetzt werden ja die Botschaften, nicht zuletzt nach den Lehrsätzen von Friedemann Schulz von Thun, einige kennen ihn, die werden bei den Empfängern der Nachricht gemacht und oft nicht beim Sender. Und wenn es auf dich so passt, aber es muss nicht immer so sein, was der Sender der Botschaft ausdrücken möchte. Also sollten wir uns jetzt einmal genauer mit dem Sender der Botschaft befassen. Wenn wir uns also mit der Begebenheit vorher befassen, zeigt sich diese Begebenheit aus Markus 3, Vers 31 bis 35 in einem etwas anderen Licht. Jesus sitzt in einem sehr anstrengenden Gespräch. Die Schriftgelehrten haben ihn versucht, in die Enge zu treiben. Sie unterstellten ihn, dass Jesus sich finsteren Mächten bedient. dass er einen Pakt mit dem obersten Teufel geschlossen hat, um die niedrigen Teufel oder niederen Teufel auszutreiben. In diesem Gespräch erklärt er anhand eines anschaulichen Beispiels, dass es Quatsch ist, was sie sagen. Gleichzeitig spricht er noch über Sündenvergebung, ein Thema, was bei den Juden sicherlich auch nicht so besonders einfach zu behandeln ist. Im Gegensatz zu unserer Gesellschaft, in der Sünde überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint, in einer Gesellschaft, in der es ausreicht, human und redlich zu sein und niemandem etwas Böses zu tun, im Gegensatz zu dieser Gesellschaft gab und gibt es für die Juden nur Sündenvergebung durch Opfer. Will sagen, ein schwieriges Gespräch. Und genau jetzt kommt der Auftritt der Familie. Huhu, Jesus, ich bin's, deine Mama. Ach, das ist wieder das perfekte, das feine Gespür für das perfekte Timing. Ich glaube, jeder im Raum hätte es verstanden. Da kommt die Mutter. Für wen könnte es etwas schön oder eine bessere oder wichtigere Person geben als die Mutter? Und da kommen die Brüder. Hey, das ist für einen Mann ganz wichtig. Hätten wir an Jesus Stelle nicht den günstigen Zeitpunkt genutzt, uns aus der Affäre zu ziehen? Klasse, danke, hätte besser nicht passen können. Schön, dass ihr da seid. Also Jungs, jetzt die Schriftgelehrten, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was ich euch gesagt habe. Ich muss raus zu meiner Familie, muss mich um sie kümmern. Ich habe sie ja wirklich lange, lange nicht gesehen. Jesus macht seinen Zuhörern klar, was in diesem Moment wichtig ist. Er braucht Zeit, um zu lehren. Er muss das zu Ende führen, was er begonnen hat. Er führt das Gespräch sicher fort. In dem Fall nicht mit seinen Jüngern, sondern mit den Schriftgelehrten. Das ist seine Mission, das ist sein Anliegen. Er lässt nicht die Familie abblitzen, weil jetzt seine Jünger wichtiger sind. Er hält sie für einen Moment nur außen vor. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus seine Mutter geehrt und geliebt hat. Denn am Kreuz, kurz vor seinem Tod, hat er noch veranlasst, dass seine Mutter Maria bei Johannes unterkommen und damit versorgt war. Nachzulesen in Johannes 19, die Verse 26 und 27. Und dass Jesus die Gebote Gottes befolgt hat, davon bin ich sowieso felsenfest überzeugt. Dem reichen Jüngling in Lukas 18, Vers 18 fortfolgende, weist Jesus noch einmal auf das vierte Gebot hin. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und Jesus hat das ganz sicher so gefolgt. Aber achten wir einmal fein auf die positive Aussage der Worte Jesu, Vers 33b bis 35. Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und hier in diesem Satz schwingt garantiert keine Ironie mit, sondern ich sehe es als rhetorische Frage an. Und er sah rings um sich auf die Jünger, die im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Jesus sagt da etwas, was uns ganz persönlich betreffen kann. Ja, ganz klar. Er sieht den Kreis seiner Jünger, die Jesus auch während des schwierigen Gespräches begleitet haben und an Jesu Seite gesessen haben, die jedes seiner Worte immer verfolgt und in sich aufgenommen haben. Er hat sie so geliebt, nicht wie eine eigene Familie, sondern es war seine Familie. Ja, er hat in dieser Situation genau diese gemeint und damit super hervorgehoben und geehrt. Und das muss für die Jünger ein echt toller Moment gewesen sein, dass Jesus, der bekannte Mensch, was die damaligen Menschen auch immer in ihm gesehen haben, er war bekannt. Dieser Jesus schließt die Jünger im Kreis seiner engsten Familie ein. Wow, wie hättest du dich in diesem Moment gefühlt? Bei einem so öffentlichen Bekenntnis zu dir. Und du weißt es. Wenn du aufmerksam zugehört hast, weißt du, dass sich Jesus einen Satz später auch zu dir persönlich bekennt. Du darfst es für dich annehmen. Du darfst es als ein Bekenntnis zu dir annehmen. Du darfst es annehmen, dass du zum engsten Kreis seiner Familie gehörst. Du kannst seine Mutter und sein Bruder sein. Jesus bekennt sich persönlich zu dir. Wow! Aber halt, stopp. Jesus knüpft dieses Bekenntnis zu dir an eine Bedingung. Ja, er liebt dich bedingungslos. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und sein Bekenntnis zu dir und die Aufnahme in seinem engen Familienkreis knüpft er an eine Bedingung. Wie lautet diese Bedingung? Du hast es gehört. Vers 35, denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wenn du den Willen Gottes tust, wenn du das tust, wenn du ein Gott wohlgefälliges Leben führst, dann zählt dich Jesus zu seiner engen Familie, dann stellt er dich seiner Mutter gleich, stellt dich seinen Brüdern gleich. Und wir wissen, dass das Thema Familie damals im Orient und auch heute noch einen wesentlich höheren Stellenwert hat als bei uns heute. Jesus sagt es also der versammelten Mannschaft, du gehörst zu mir, ich bin immer auf dein Bestes bedacht, ich stehe dir in schlechten Tagen bei, wenn du mich in Not anrufst, begleite ich dich, ich gebe dir mein letztes Hemd und gehe auch für dich in den Tod. Und das sind keine leeren Versprechungen, ganz sicher nicht. Das ist toll, oder nicht? Und sorgt ganz sicher für ein gutes Gefühl, wenn wir uns mit dem Gedanken befassen. Ich darf ein Familienmitglied der Familie Jesu sein. Du darfst ein Familienmitglied der Familie Jesu sein. Besser noch wäre gesagt, wir sind Jesu Familie. Um das gewiss sagen zu können, sollten wir uns tatsächlich noch mit der Bedingung befassen. Die Bedingung, die mit einem Satz ausgesprochen und von daher auch schnell überlesen werden kann. Denn wer Gottes Willen tut, das Schöne ist, es ist nur eine Bedingung, die sich an keine Vorbedingungen knüpft. Egal, ob du Jude, Grieche, Europäer, männlich, weiblich oder was auch immer bist, es reicht, wenn du Gottes Willen tust. Aber was ist denn eine wichtige Voraussetzung, den Willen Gottes zu tun? Ganz klar, ich muss den Willen Gottes kennen, um ihn zu tun. Ich muss auf Gott hören, um seinen Willen zu erfahren. Und wo höre ich Gott? Ganz klar, in seinem Wort. Indem ich mich mit seinem Wort befasse, indem ich mich mit der Bibel befasse, indem ich mein Leben ständig an seinem Wort orientiere und ausrichte, indem ich mit seinem Wort meinen Standpunkt und Standort immer wieder neu bestimme. Und noch ein interessanter Aspekt aus dem Text ist, dass die Familie immer so locker vor der Tür steht und zu Jesus ruft und quasi erwartet, dass Jesus rauskommt und der Familie eine Individualbehandlung zukommen lässt. Verse 31 und 35. Und es kam seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn und sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder draußen fragen nach dir. Könnte es auch uns so passieren? Wenn wir nun zur Familie Jesu gehören, haben wir vielleicht ähnliche Besitzansprüche. Vertreten wir nicht manchmal die Auffassung, dass wir Jesus überall mit hinnehmen können? Wir rufen nach ihm und warten, dass er direkt kommt. Oder so, wie wir es wünschen. Wie wäre es denn gewesen, wenn die Familie in das Haus hineingegangen wäre, in dem Jesus sitzt und sich mit den Leuten unterhält? Und ich denke, niemand wird es ihnen verwehrt haben. Stattdessen rufen sie nach ihm. Komm heraus, komm zu uns. Ist es nicht manchmal ratsam, den Ort aufzusuchen, wo Jesus ist, zum Beispiel im Kreis seiner Familie, da wo sich Menschen aufhalten, die den Willen tun? Wollen wir ihn nicht lieber dort lassen und uns zu ihm gesellen, um zu hören, was Jesus uns zu sagen hat? Oder ist es nicht besser, Jesus im Wort Gottes zu suchen, in der Bibel, als sich Jesus für uns zu vereinnahmen? Ertappen wir uns nicht oft dabei, wo wir hoffen, Jesus losgelöst von seinem Wort, von Jesus losgelöst von seinem Wort eine Individualbehandlung zu bekommen? Und so nach dem Motto, Jesus, verhalte dich mal so, dass es besser zu meinen Ansichten und zu meinem Leben passt. Vielleicht reagiert Jesus dann auch so und sagt zu dir, komm zu mir, meine Schwester, komm zu mir, mein Bruder, und lerne von mir, was der Wille Gottes ist. Komm in meine Familie, komm dahin, wo sich meine Familie aufhält, dann bist du dabei. Brauche ich Jesus eigentlich in meiner Familie? Warum ist es eigentlich wichtig, zur Familie Jesus zu gehören? Wie ist es, wenn ich ganz gut alleine im Leben klarkomme, wenn ich so ganz okay bin, meine Mitmenschen mich für einen guten Menschen halten, ich ehrlich und einfühlsam bin, wenn ich hart für meinen Lebensunterhalt arbeite, ein gutes Einkommen habe und zudem noch gesund bin, körperlich und psychisch, alles topfit. Dann brauche ich Jesus für mein Leben tatsächlich nicht. Und das mit dem Himmel, das wird schon irgendwie klappen, oder? Jo, das sehe ich voll ein. Für die Bewältigung deines Lebens brauchst du weder einen Gott noch Jesus. Aber jemand, der arm und krank ist, wird für Jesus auch nicht direkt der Gesundmacher und der Reichmacher sein. Das wird in Gottes Wort an keiner Stelle versprochen. Ich wiederhole den vierten Kernsatz der Predigt vom vergangenen Sonntag. Der Dietmar wird sich erinnern. Die anderen können im Internet nochmal hören. Da hat Dietmar den Kernsatz aufgestellt. Wenn es einen Gott gibt, dann ist Heilung durch ihn auch in dieser Welt möglich. Aber sie ist nie die Regel, sondern die Ausnahme, die über die Hilfe für den einzelnen Menschen auf Gottes neue Welt hinweist. Und Gott ist nichts unmöglich. Aber sollte das der Hauptantrieb sein, gesund und reich zu werden, zu Jesu Familie zu gehören, dann lass es lieber sein. Warum also ein Bruder Jesu sein? Ich bin in der Vorbereitung auf diese Predigt auf einen interessanten Vergleich gestoßen, den ich euch einmal zum Nachdenken mitgeben möchte. Wir Menschen haben doch ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Jedenfalls, wenn es um unsere Mitmenschen geht. Wir fordern gerechte Richter und schnell sind wir dabei, öffentlich gewordene Gerichtsurteile zu kommentieren und unsere Forderungen bezüglich des Strafmaßes lautstark zu äußern. Und ich bin der Meinung, eine hundertprozentig gerechte Rechtsprechung werden wir auf kein Gericht dieser Welt finden. Da bin ich mir absolut sicher. Wem trauen wir diese Gerechtigkeit zu? Unserem Gott. Und nicht nur das, wir erwarten es. Und am meisten, wenn wir auf das Unrecht dieser Welt sehen, wünschen wir uns diese Gerechtigkeit der letzten Instanz. Besonders wenn es um unsere bösen Mitmenschen geht. Was für unsere Mitmenschen gilt, gilt aber auch für uns, für dich und für mich. Und da macht Gott absolut keine Ausnahme. Und was ist in unseren Gesellschaften das schlimmste Verbrechen, welches die höchsten Strafmaße nach sich zieht? Na, ihr wisst das ganz klar, Mord. In Deutschland lebenslänglich und es gibt viele Länder, da wird die Todesstrafe verhängt. Den eben beschriebenen Gutmenschen berührt dieser Vergleich vielleicht nicht. Und okay, ich nehme ihm das gerne ab, weil gemordet haben wir meist nicht. Es gibt aber noch eine Straftat, die lebenslänglich nach sich zieht. Kennt ihr den Paragraph 81 im Strafgesetzbuch, die Juristen unter euch? Auch ein Vergehen, das in den meisten Ländern dieser Erde die härtesten Strafen zur Folge haben. In manchen Ländern sogar die Todesstrafe. Und ich verrate es, was da steht im Paragraph 82, habe ich glaube ich gesagt. 81, der Hochverrat. Der Hochverrat ist in demokratischen Staaten bezieht sich auf das Grundgesetz und die verfassungsmäßige Ordnung. Und in Monarchien bezieht sich dieser Verrat auf den König. Und Letzteres trifft doch eher auf unseren Gott zu. Wer etwas unternimmt, womit er den alleinigen Machtanspruch unseres Gottes untergräbt oder ihn gar von dem Thron hebt, ist des Todes schuldig. Nur mal so zum drüber nachdenken. Nehme ich Gottes Wort ohne Einschränkung für mich an? Stehe ich für meinen Gott ein bei jeder Anfeindung? Stelle ich nichts über meinen Gott oder habe gar Ersatzgötter, die mir wichtiger sind? Stoße ich damit nicht unseren Gott von seinem Thron und begehe Hochverrat? Gott will, dass du ihn ehrst, dass du ihn mit deinem Leben ehrst. Er sagt in seinen Geboten und sogar im allerersten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause geführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Er sagt, Ich habe dich aus deiner Sklaverei geführt. Ich habe dich befreit. Für dich kann es heißen, dass Gott dich aus den Fesseln dieser Welt geführt hat, dass Gott dich von der Sünde befreit hat. Dahinter steht das klare Gebot: Du sollst keine Götter haben neben mir. Da schließt das keine Götter über mir ganz sicher ein. Haben wir wirklich nichts, was wir über Gott stellen? Nicht manches Mal vielleicht uns selbst? Und die Aussage, ich brauche keinen Gott, ist tatsächlich Hochverrat. Und nein, es ist nicht meine Absicht, euch dein schlechtes Gewissen einzureden. Aber forderst du nicht nach einem gerechten Richter? Und ja, Gott ist ein gerechter Richter, auch wenn du ihn nicht anforderst. Der Richter wird den Hochverrat bestrafen. Warum erzähle ich das eigentlich? Viele Menschen fragen sich, warum ein Gott, der doch die Liebe ist, dessen Liebe zu jedem Menschen unendlich ist, warum drückt er nicht einfach mal ein Auge zu und holt alle Menschen zu sich? Wozu Jesus? Warum ist es gut, zum engsten Familienkreis unseres Herrn Jesus zu gehören? Weil Gott ein liebender und zugleich auch gerechter Gott ist. Weil in Gottes Gegenwart die Sünde keinen Platz hat und jede Sünde eine gerechte Strafe nach sich zieht. Und hier kommt Jesus, dein lieber Bruder, der alles für dich tut, der für dich genau diese Strafe auf sich nimmt und für dich sein Leben gab und damit die Gottesferne erleben musste, den tiefen Riss. Er hat diese Strafe für dich und für die Sünden der ganzen Welt auf sich genommen. Das konnte nur jemand tun, der absolut sündenfrei und schuldlos ist. Das ist für mich der geniale Plan Gottes, den wir durch so Beispiele, wie ich dieses eben vorgetragen habe, vielleicht ein wenig erahnen können, aber vielleicht nicht voll verstehen können. Wenn du zur Familie gehörst, wenn du eine persönliche Beziehung zu Jesus hast, bist du in diesem Gnadengeschenk eingeschlossen. Den Willen Gottes tun. Das bedeutet, Jesus nachzufolgen. Die Kette setzt sich fort. So wie Jesus sich zu dir bekennt als dein Bruder, so hat sich Gott zu Jesus bekannt. Nachzulesen in Lukas 9, Vers 35. Eine Aussage Gottes, die hörbar für die Jünger ausgesprochen wurde, auf dem Berg der Verklärung. Gott sagt in Bezug auf Jesus und verbindet damit seinen Willen, also Lukas 9, Vers 35. Und siehe, eine Stimme aus den Wolken, die sprach: Dieser ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und für die Logiker unter uns, Jesus sagt, dass der, der den Willen Gottes tut, sein Bruder und seine Schwester ist. Gottes Wille ist, dass du auf Jesus hören und ihn damit nachfolgen sollst. So bist du, wenn du auf Jesus hörst und danach lebst, ein Bruder von Jesus und hast Gott zum Vater. Das ist genial, oder? Also wenn du auf Jesus hörst und danach lebst, bist du ein Bruder von Jesus und hast Gott ganz automatisch zum Vater. Das darf dich frei, zufrieden und glücklich machen. Ja, das tut manchmal weh, wenn wir mit unseren Sünden, unserer Schuld konfrontiert werden. Und vielleicht habe ich an dieser Stelle den einen oder anderen in der Predigt verloren. Wir müssen uns aber manchmal bewusst machen, warum wir Jesus brauchen. Was er für uns getan hat, damit wir das Glück, welches wir durch ihn haben, ein wenig verstehen können. Damit wir erfassen können, was Jesus damit sagt, dass du zum engsten Familienkreis von Jesus gehörst und damit ein Erbe des Vaters im Himmel bist. Dann kannst du dir sicher sein, dass Jesus dich begleitet durch jede Lebenssituation, in der du dich auch gerade befindest, durch den Tod ins Leben hinein. Darauf darfst du vertrauen. Darauf darfst du dich verlassen. Du darfst dich darauf verlassen, dass Gottes gerechte Strafe dich nicht trifft. Amen.